Ja, ich freue mich heute über diesen Gottesdienst und dass ich bei euch sein darf. Mein Thema ist Fake News, Real News, True News. Was ist das Evangelium? Ich habe ihm gesagt, er darf es abkürzen. Fake News, das ist so ein neudeutsches Wort. Ich habe auf Wikipedia gelesen, dass in der 27. Ausgabe des Dudens Fake News drinsteht. Wenn ihr wissen wollt, was Fake News ist, dann kann ich euch ein Beispiel nennen. Während dem US-Wahlkampf in der Endphase im September 2016 hat ein Amerikaner eine Meldung erfunden. Und ich bin sicher, ihr habt davon auch gehört. Mir ist es sofort wieder in den Sinn gekommen. Der hat eine Webseite, eine Internetpräsenz gemietet, hat ein Bild genommen und hat die Seite so gestaltet, dass sie wie eine Nachrichtenseite aussieht und hat behauptet, dass in einem Lagerhaus in Ohio 10.000 zugunsten der Kandidatin Clinton vorausgefüllte Wahlzettel gefunden wurden, sogar Wahlurnen, also dass da Wahlbetrug gemacht wird. Fake News, der hat es einfach erfunden. In kürzester Zeit erreicht er damit 6 Millionen Nutzerkonten und verdient $5.000 durch Werbeeinnahmen. Krass. Das ist Fake News. Fake News, so sagt der Duden, ist eine in manipulativer Absicht verbreitete Falschmeldung. Also keine aus Versehen verbreitete Falschmeldung, sondern ganz gezielt falsche Informationen. Und ich fand es erstaunlich, als da im Wahlkampf mit Trump dieser Begriff auf einmal aufgetaucht ist. Ich glaube, den Wikipedia-Artikel gibt es auch erst seit Dezember 2016. Als der Begriff auf einmal aufgetaucht ist, habe ich gemerkt, wie wichtig es uns eigentlich ist, dass wir den Wahrheitsgehalt von Nachrichten überprüfen können. Dass es zuverlässig ist, dass es wahr ist, was wir da bekommen. Ich meine, ja, wir werden tagtäglich, informieren wir uns aus zweiter, dritter, vierter Hand, oder? Über das, was auf der ganzen Welt geschieht, durch Bilder, durch Radio, durch Nachrichten, Zeitungen oder Websites. Und es ist so wichtig, dass die Nachrichten wahr sind. Und dass wir die Nachrichten, wenn es uns persönlich betreffen, auch verstehen, oder? Ich meine, eine Fahrplanauskunft der SBB, bringt gar nichts, wenn sie falsch ist. Dass ich heute Morgen hier bin, zeigt, dass sie richtig war. Fake News, Real News, True News. Was ist das Evangelium? Und mir geht's heute Morgen darum, dass ich da drüber mit euch, mit Ihnen ein bisschen nachdenken möchte. Der Philipp, gell? Wie heißt du nochmal? Sam. Oh, sorry. Mehr Kulpa. Also der Sam hat vorhin von Gelegenheiten geredet, oder? Von Gelegenheiten im Alltag. Und ich kenne das, dass ich merke, das sind Gelegenheiten, von Jesus zu erzählen und ich verpasse die Gelegenheiten. Und ich glaube, selbst als Pfarrer liegt es daran, dass wir uns zu wenig mit dem Evangelium beschäftigen. Dass wir zu wenig klar wissen, was das Evangelium eigentlich ist. Und dass wir zu wenig klar sehen, dass es tatsächlich für uns und für unsere Welt heute eine gute Nachricht ist. Und deswegen ist eigentlich das Ziel meiner Predigt heute Morgen, euch neu anzustecken mit einer Klarheit, mit einer Freude darüber, was das Evangelium ist, das persönlich für euch anzunehmen, nochmal neu, aber es auch vorbereitet zu sein, wenn die Gelegenheit kommt, das zu teilen. Ich habe vorhin das absichtlich mit dem Fischen erzählt. Weil wenn ihr mich nach dem Gottesdienst ansprecht übers Fischen, dann kann ich euch sofort erzählen, was mich daran begeistert und warum das überhaupt nicht langweilig ist. Und warum ich damit angefangen habe. Und ich kann euch sicher eine halbe Stunde vom Fischen erzählen. Und manchmal frage ich mich, ja, wir sagen, Jesus ist das Wichtigste. Ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du. Anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Und wenn es im Alltag auf ihn zu sprechen kommt, da ist es mit dem Sprudeln so ein bisschen schwer. Da müssen wir erst die Pumpe anwerfen, damit es aus uns heraussprudelt. Oder wissen wir was das Evangelium ist? Und wenn man in die Bibel schaut, um rauszufinden, was das Evangelium ist, dann kann man sagen, ja, jetzt gehe ich mal einfach dahin und lese mal nach, wo das Wort Evangelium vorkommt. Und dann merkt man aber ganz schnell, dass es in der Bibel keine Standardformulierung für das Evangelium gibt. Ich möchte euch gerne ein paar Beispiele nennen. Vielleicht würdet ihr sagen, ja, das Evangelium ist ganz klar. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Ich muss ihm mein Leben übergeben und dann komme ich in den Himmel. Das ist vielleicht jetzt so eine Kurzversion vom Evangelium. Und ich sage nicht, dass das falsch ist. Ich glaube, dass nur wichtig ist, dass wir verstehen, was damit gemeint ist und dass es vielleicht auch zu wenig sein kann, was wir da erzählen. Es macht mich betroffen zum Beispiel, dass ein deutscher Evangelist, Jahr aus, Jahr ein, hat er sogar Evangelisation gemacht, sogar via Satellit, dass er in einem seiner Bücher schreibt, dass er auf einmal gemerkt hat, dass dieses Übergabegebet, was wir da als Evangelikale haben, dass es gar nicht in der Bibel vorkommt. Und dass er jetzt aufgehört hat, auf diese Art und Weise das Evangelium zu verkündigen. Mir macht das deswegen betroffen, weil ich finde, wenn wir die Bibel lesen, dann sollten wir das ja irgendwann merken, dass dieses Anfangsgebet oder dieses Übergabegebet, ich komme später mal drauf, was das genauer ist, dass das nicht vorkommt, aber dass es trotzdem seine Berechtigung hat. Und ich möchte euch gern mitnehmen in meine Gedanken zu dem, was ist das Evangelium? Gehen wir mal in die Bibel. Drei Bibelstellen, wo es um das Evangelium geht, wo auch im Griechischen dieser Begriff vorkommt, wo erklärt wird, was das Evangelium ist. Und eine der Stellen, die wahrscheinlich dem am nächsten kommen, was wir gelernt haben, was das Evangelium ist, steht in 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, da heißt es, da schreibt Paulus: Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet. Ganz wichtige Stelle, oder? Wenn wir uns das vor Augen halten, was Paulus da schon am Anfang sagt. Das ist die Botschaft, die ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Also nicht nur Dekoration, nicht nur beiläufig von Bedeutung, sondern ganz fundamental wichtig. 1. Korinther 15 sagt Paulus das, Vers 1. Und durch sie, durch diese Botschaft des Evangeliums, werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Also er gibt diesem Evangelium eine ganz fundamentale Bedeutung. Er sagt, ohne dieses Evangelium keine Rettung. Und wenn ihr euch da ein falsches Evangelium eintrichtern lasst, dann wird's gefährlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, was ist das Evangelium? Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, schreibt Paulus weiter in 1. Korinther 15, Vers 3. Wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt, auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Und dann geht's weiter mit 500 Zeugen und so weiter. Also Paulus sagt, zum Evangelium gehört im Kern, sag's es mal mit meinen Worten, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er tatsächlich tot war, begraben wurde, auferstanden ist, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat und dass es alles in Übereinstimmung ist mit der Schrift und dass er sogar von Augenzeugen gesehen wurde. Und er sagt, das ist die Botschaft, die ich euch verkündigt habe. Da kommt das Evangelium vor, dieses Wort. Jetzt gehen wir mal zu Markus 1. Markus 1, Vers 1, das ist die Überschrift über das Markus-Evangelium. Wir nennen das ja Evangelium. Markus-Evangelium, das ganze Buch. Das ist die Überschrift über diesem ganzen Buch. Und was heißt da? Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Klar, da gibt's Gemeinsamkeiten mit dem, was Paulus beschrieben hat. Oder er sagt, Markus, ein Mitarbeiter von Petrus, der das aufgeschrieben hat, sagt, hier im Evangelium geht es um Jesus. Und dieser Jesus ist der Messias, das Christus ist ja das griechische Wort für das hebräische Messias. Das ist der, der von Gott gesandt wurde. Er sagt noch, dass Jesus der Sohn Gottes ist, also dass er selber Gott war. Und er betont, dass er sagt, dies ist der Anfang des Evangeliums. Daher kommt es, dass wir die Evangelien Evangelien nennen. Aber jetzt im Evangelium geht es um viel mehr. Im Markus-Evangelium geht es um viel mehr als um Kreuzigung und Auferstehung. Natürlich, es gibt Leute, die sagen, das Markus-Evangelium ist eine Passionsgeschichte mit einer ausführlichen Einleitung. Das stimmt auch, finde ich eine gute Beschreibung. Aber trotz allem, Jesus heilt, Jesus befreit und Jesus verkündigt sogar selber das Evangelium. Nur wenige Verse weiter, vorhin haben wir das eingeblendet gehabt, Markus 1, Vers 15, wurde vorhin eingeblendet. Ich lese es euch vor bei den Informationen, ich weiß nicht genau warum, aber auf jeden Fall sagt Jesus, und das ist so die Zusammenfassung von Markus für die Predigten, die Jesus gehalten hat. Da heißt es, nachdem Johannes der Täufer gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa, also in den Norden Israels, See Genezareth, da außenrum, und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, Doppelpunkt, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Da steht Evangelium. Glaubt dieses Evangelium. Also Jesus predigt das Evangelium. Er spricht vom Reich Gottes. Er sagt, es ist nahe gekommen, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Dieses Evangelium. Er verkündigt offensichtlich einen anderen Begriff. Da ist es. Es ist nicht Markus 5, Vers 15, es ist Markus 1, Vers 15. Er verwendet offensichtlich was anderes als Evangelium. Und deswegen sage ich, wir müssen uns zunächst mal festhalten, das Evangelium gibt es nicht in einer Standardformulierung in der Bibel. Die Stellen widersprechen sich nicht. Ich sage nicht, dass sie sich widersprechen. Aber es gibt nicht eine vorformulierte Standarderklärung, sondern wir müssen verstehen, was dahinter steckt. Und wir müssen auch verstehen, was das Evangelium nicht ist. Und von mir aus kannst du das Bild einfach stehen lassen. Mich stört es nicht. Ich werde jetzt mal weitergehen und euch versuchen, ein paar Punkte zu erklären und einfach zu betonen. Und ich bin sicher, manches habt ihr schon gehört, aber vielleicht könnt ihr es ja heute neu hören. Zunächst mal ist ganz wichtig, dass das Evangelium keine Aussage über uns und unseren Lebensstil ist. Zunächst ist das Evangelium keine Aussage über uns und unseren Lebensstil. Wenn du eine praktische Übung machen willst, das noch als Einschub, dann rate ich dir mal, dich heute Nachmittag hinzusetzen. Die Idee stammt nicht von mir. Versuch mal auf einer halben DIN A4 Seite mit deinen Worten das Evangelium zu formulieren. Wenn du die halbe DIN A4 Seite hast, dann versuch das mal auf drei Sätze runterzubrechen und dann versuch's mal in einem Wort auszudrücken. Das wäre zum Beispiel eine Vorbereitung für eine Gelegenheit. Ich werde euch später mal noch erzählen, wie ich eine Gelegenheit nutzen konnte, auch aufgrund von der Predigt, weil mich das selbst neu gepackt hat. Okay, das Evangelium ist zunächst mal keine Aussage über mich und meinen Lebensstil, zunächst mal. Sondern im Kern, das ist bei Paulus so, in 1. Korinther 15, das ist in Markus 1 so und das ist auch in Markus 1, Vers 15 so, geht es um Jesus. Das ist keine besondere Neuigkeit, aber es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Das Evangelium ist zunächst einfach mal eine Information. Das Evangelium ist zunächst keine Aufforderung, auf eine bestimmte Art und Weise zu leben, sondern es ist eine Information über Jesus, über Gott und über das, was er getan hat. Das Evangelium ist einfach eine Nachricht, die weitergegeben wurde, die mündlich weitergegeben wurde, die schriftlich weitergegeben wurde und im Kern geht es um Jesus. Es geht um etwas, was in der Vergangenheit liegt und was immer noch Bedeutung für uns hat. Im Kern ist das Evangelium kein guter Ratschlag für ein besseres Leben, sondern eine gute Information, eine lebenswichtige Information. Ja, ich bin der Meinung, tatsächlich die beste Nachricht der Welt, die jeder Mensch hören und verstehen muss. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir heute in die Fußgängerzone gehen und 100 Schweizer oder Menschen, die in der Schweiz leben, so wie mich fragen, was ist denn das Evangelium von Jesus Christus? Dann wissen 99% keine Antwort darauf. Es gibt ja so Umfragen, ja, was ist denn an Weihnachten passiert? Könnt ihr mal auf YouTube googeln, suchen. Auf YouTube muss man nicht googeln. Auf YouTube suchen, gibt so Straßenumfragen aus Winterthur oder Zürich. Ja, da über Weihnachten werden alle möglichen Geschichten erzählt. Aber nur wenige Leute reden über Jesus oder was Jesus da, warum das so eine große Bedeutung für uns hat. Also das Evangelium ist zunächst mal kein guter Rat, kein Lebensstil, sondern Information über das, was Jesus getan hat für uns in der Vergangenheit und es ist heute noch von Bedeutung. Und das Zweite ist mir wichtig, dass das Evangelium uns darüber informiert, was Jesus getan hat, um unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Also da kommen wir ins Spiel. Das Evangelium informiert uns darüber, was Jesus Christus getan hat, um unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und um uns darüber zu informieren, spricht es über zwei Dinge. Es spricht über Gott und es spricht über uns. Im Evangelium geht es immer um beides, um Gott und uns. Und zwar eben um unsere Beziehung zu Gott. Und zunächst mal eine der genialsten Geschichten, die mich in diesem Jahr immer wieder neu beeindruckt hat, die Jesus erzählt und wo ich glaube, dass das Evangelium so eindrücklich zum Ausdruck kommt, auch das Bild von Gott, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn oder von den beiden verlorenen Söhnen aus Lukas 15. In Lukas 15 kann man nachlesen, dass Jesus gesagt hat, dass Gott ist wie ein Vater, der zwei Söhne hat. Und einer der beiden Söhne möchte sein Erbe ausgezahlt haben und kehrt dem Vater und dem heimatlichen Hof den Rücken. Und er verprasst sein Geld, es bricht eine Hungersnot aus, er findet Arbeit als Schweinehirt für einen Juden, die kein Schweinefleisch essen, ein ziemlich erniedrigender Job. Er kriegt nichts zu essen, er darf nicht mal das Schweinefutter essen. Und an diesem Tiefpunkt erinnert er sich an seinen Vater und denkt, ich habe das so vermasselt mit meinem Vater, dass ich garantiert nicht als Sohn zurückkehren kann. Und er sagt sich, ich gehe nach Hause und biete mich als Diener an. Er macht sich auf den Weg, weil er nämlich weiß, bei seinem Vater geht es selbst den Dienern besser als ihm, der da bei den Schweinen sitzt. Er macht sich auf den Weg. Und bevor er nach Hause kommt, sieht ihn sein Vater und kommt auf ihn zu. Kommt auf ihn zu, geht ihm entgegen. Und das lese ich euch gerne vor aus Lukas 15, die Stelle. Da heißt es, so macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm. Also bevor er was sagen kann, nimmt der Vater den Sohn in den Arm und küsst ihn. Geht ihm entgegen, fällt ihm um den Hals. Vater, sagt der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Und sie begannen zu feiern. Und dann kommt der ältere Sohn zurück, und das möchte ich noch als letztes vorlesen. Als der ältere Sohn zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Orgel und Streichquartett. von Standpauke und Unterricht? Nein. Er hört von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Wenn wir uns die Geschichte auf der Zunge zergehen lassen und uns überlegen, welches Bild von Gott vermittelt da Jesus? Welches Bild vom Vater im Himmel? Und welches Bild vom Menschen? Da finde ich das Bild vom Vater einfach beeindruckend. Ich weiß nicht, wer das Bild von Rembrandt kennt, der verlorene Sohn. Das finde ich ein Gemälde. Das ist ein bisschen groß, kann man sich nicht ins Wohnzimmer hängen in der Originalgröße. Aber es ist einfach faszinierend, wie das da zum Ausdruck kommt. Wie der Sohn kniet vor dem Vater. Der Vater legt die Hände um ihn. Altgrau. Die Schuhe vom Sohn sind kaputt. Aber er nimmt ihn einfach in den Arm. Und das soll unser Gottesbild prägen. Und ich habe gesagt, es geht im Evangelium darum, was Jesus Christus getan hat, um unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und hier in der Geschichte vom verlorenen Sohn sehen wir was von der Beziehung, die Gott sich wünscht. Von dem, was Gott uns gegenüber antreibt und motiviert, wie er uns sieht. Gott ist wie so ein Vater, der sich danach sehnt, dass der Sohn, der ihm den Rücken gekehrt hat, nach Hause kommt. Gott ist wie ein Vater, der ihm entgegengeht, ihn in die Arme nimmt, verschwitzt, dreckig, vielleicht stinkt er noch, ich weiß nicht, wie lange er gewandert ist von den Schweinen, kaputt. Eigentlich ist die Beziehung von dem Sohn zerstört worden, aber der Vater stellt die Beziehung wieder her. Ist gar keine Frage für ihn. Und der Soundtrack des Himmels ist Musik und Tanz, ist Feiern und Freude, ist Willkommen. Und das Evangelium spricht genau davon, dass Gott sich nach uns sehnt, dass er uns liebt und dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um die Beziehung zum Vater wiederherzustellen. Wenn wir jetzt das ernst nimmt, was ich sage, dass es im Evangelium im Kern um Jesus geht, dann könnte man jetzt sagen, aber Daniel, in der Geschichte vom verlorenen Sohn kommt Jesus ja gar nicht vor, oder? Wo kommt Jesus in der Geschichte vor? Nirgends. Er kommt nirgends in der Geschichte vor, aber warum ist das dann ein Beispiel fürs Evangelium? Weil Jesus die Geschichte erzählt. Weil es ist ein Beispiel fürs Evangelium, weil Jesus in diese Welt gekommen ist, um eine Beziehung zu Gott zu ermöglichen. Und das Erste, was er macht, ist unser Gottesbild verändern. Er korrigiert unser Verständnis von Gott. Gott ist nicht der, der von oben herabschaut und sagt, ich habe das ja schon lange gesagt, dass es nicht so läuft, wie du dir es vorstellst. Sondern Gott kommt in diese Welt, wird Mensch, macht sich auf den Weg, überbrückt die Kluft, die zwischen uns steht und ihm. Und dann steht Jesus da und erzählt die Geschichte. Das bin ja nicht ich, der sich die Geschichte ausgedacht hat. Sondern Jesus erzählt diese Geschichte, damit wir verstehen, was es heißt, dass der Vater im Himmel eine neue Beziehung zu uns möchte. Und das ist ein Kerngedanke des Evangeliums. Und wenn in Markus 1, Vers 15 die Rede ist vom Reich Gottes, ist ja ein Begriff, der taucht bei Jesus immer wieder auf. Bei Paulus relativ wenig. In den Evangelien taucht dagegen der Begriff Gemeinde fast nie auf. Oder? Kirche taucht in den Evangelien fast nicht auf. Mindestens einmal, ich will jetzt nicht behaupten, dass es das einzige Mal ist, weil ich es nicht nachgeprüft habe, mindestens einmal, wo Jesus zu Petrus sagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Da taucht der Begriff Kirche auf. Aber ansonsten in den Evangelien, Jesus spricht nicht von der Kirche. Wenn wir vom Christentum reden heute, reden wir immer von der Kirche. Kirche im Volkshaus. Ist auch kein Fehler, weil Jesus ja will, dass Kirchen gebaut werden. Aber Jesus selbst spricht immer vom Reich Gottes. Oder im Matthäus-Evangelium heißt es Himmelreich. Ja, was meint er denn damit? Meint er damit ein Territorium, so wie die Schweiz oder Deutschland oder Amerika oder Afghanistan oder Afrika? Kein Land, okay, Südafrika. Nein, meint er nicht, sondern er meint die Herrschaft Gottes. Er meint, dass es Menschen gibt, die in der Beziehung zu Gott leben und unter der Herrschaft Gottes leben, die das tun, was er sagt, die sich von ihm beschenken lassen, die aus seiner Kraft heraus leben, die aus seiner Weisheit heraus leben, die nicht alles selber machen. Und das Evangelium spricht davon, dass das möglich ist, eine Beziehung zum Vater zu haben, wieder zurückzukehren in den heimatlichen Hof und dort nicht nur Diener zu sein, sondern Sohn, Kind Gottes zu werden. Das meint Jesus, wenn er vom Reich Gottes spricht. Und er sagt, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Und warum haben wir denn eine Umkehr nötig? Ja, weil wir Menschen von Natur aus, von Anfang an, nicht nach Gott fragen. Weil wir genau das Umgekehrte machen. Weil wir selbst entscheiden, was gut und richtig für uns ist. Weil wir selbst Systeme schaffen, wo wir moralisch besser werden können. Und ich möchte jetzt an der Stelle mal auf zwei Feinde des Evangeliums zu sprechen kommen. Und ich komme deswegen auf die Feinde zu sprechen, weil ich glaube, jeder Christ kennt diese Feinde und wir verwechseln sie manchmal mit Christsein, mit Jüngerschaft, mit Nachfolge. Und der erste Feind, und ich kenne den aus meinem eigenen Leben, ist eigentlich Religiosität, Moralismus, Gesetzlichkeit. So nach dem Motto, wenn ich jeden Tag meine Bibel lese, dann kann ich mir von Gott auch was wünschen. Dann hat er mich lieb. Dann bin ich ein guter Christ. Wenn ich die Gelegenheiten nicht verpasse, dann bin ich ein guter Christ. Hast du wahrscheinlich nicht so gemeint, aber ich unterstelle das jetzt mal uns, dass wir manchmal so denken. Wenn wir regelmäßig in Gottesdienst gehen, dann sind wir gute Christen. Dann, wenn wir uns dann die Regeln halten, die uns jemand aufgestellt hat, dann können wir damit rechnen, dass Gott uns wohlgesonnen ist und dass wir vermutlich es auch in den Himmel schaffen werden. Das ist ein System, ein religiöses System, was es im Christentum gibt und wo ich auch in meiner eigenen Prägung erfahren habe, oder gerade das Thema Bibellesen. Wenn ich halt jeden Tag Bibel lese, dann stimmt irgendwas mit meiner Beziehung zu Gott nicht. Ich werde euch später erzählen, warum ich denke, dass Bibellesen gut und wertvoll ist. Aber ich glaube nicht, dass man Bibel lesen muss, damit man auf Gott einen Eindruck macht, um sich sein Wohlgefallen und seine Gnade zu verdienen. Das Evangelium besteht nicht aus religiösen Regeln, aus To-Dos und Not-To-Dos, was man anziehen soll, was man essen darf, sondern das Evangelium spricht von der Beziehung zu Gott durch Gnade. Das Evangelium spricht von einem liebenden Vater, mit dem wir eine Beziehung haben dürfen, der uns annimmt und liebt, ohne dass wir ihn beeindrucken, ohne dass wir ihn was beweisen und uns seine Gunst verdienen. Der zweite Feind des Evangeliums ist die Religionslosigkeit oder der Relativismus. Die Gesetzlosigkeit. So nach dem Motto, ich tue mein Bestes und hoffe am Ende, dass ich in den Himmel komme. Ganz praktisch ist es dann, wenn ich mich immer mit anderen vergleiche, oder? Die Bild-Zeitung funktioniert ja so, sie zeigt uns immer Menschen, die schlechter sind und deswegen fühlt man sich so gut, wenn man die Bild-Zeitung liest. Ja, die Bild-Zeitung ist voller Moral, oder? Wer schon wieder Ehebruch begangen hat und wer sitzen gelassen wurde und wer zu schnell gefahren ist und wer gelogen hat. Und weil alle anderen so schmutzig sind, bin ich so noch nicht so schlimm. Und dann relativiert man Gott und sagt, ja, das wird schon passen. Das hat Jesus auch nicht gemacht. Das Evangelium spricht davon, dass wir Gott Rechenschaft schuldig sind. Das Evangelium geht davon aus, dass jeder Mensch eines Tages vor Gott stehen wird und Rechenschaft ablegen muss. Und das Evangelium erklärt uns auch, dass wir da keine Chance haben, uns zu rechtfertigen. Deswegen brauchen wir auch keine Rechtfertigungen vor Jesus zu bringen, warum wir das oder jenes getan haben. Sondern das Evangelium ist die gute Nachricht, dass wir aus Gnade eine Beziehung zu Gott haben dürfen. Wir sind von Gott entfernt. Wir sind Sünder, um diesen Begriff zu verwenden. Und Sünde heißt in der Bibel zunächst mal, in Gottes Wort, zunächst mal, dass wir Gott als Gott ablehnen. Was sagt Jesus? Was sind die zwei größten Gebote? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allem, was du hast. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann muss ich sagen, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich weiß, was ich sagen muss, damit alle mir zustimmen in der christlichen Gemeinde. Ich konnte dir das Evangelium erklären, ohne das Evangelium verstanden zu haben. Ich wusste genau, was ich tun muss, um andere zu beeindrucken. Jetzt habe ich meinen roten Faden verloren. Okay. Aber ich hatte nicht verstanden, dass ich nicht durch das, was ich tue, vor Gott bestehen kann und dass es auch gar nicht nötig ist, sondern dass ich so wie ich bin zu Gott kommen darf und dass er für mich gestorben ist. Dass er in diese Welt kommt, um mir eine Beziehung zu ihm zu ermöglichen. Das Evangelium informiert mich darüber, was Jesus Christus getan hat, um unsere Beziehung, um meine Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und weder Religion, noch Gesetzlichkeit, noch Moralismus ist das Evangelium. Weder Religionslosigkeit, noch Relativismus, noch Gesetzlosigkeit ist das Evangelium, sondern eine neue Beziehung mit Gott allein aus Gnade. Das ist das Evangelium. Eine neue Beziehung mit Gott allein aus Gnade, die mir durch Jesus geschenkt wird. Und das Evangelium zeigt mir, wie Gott ist. Es zeigt mir auch, dass ich Sünder bin. Sünde heißt, dass ich Gott nicht liebe. Das ist die entscheidende Frage, wenn du dich fragen willst, ob du Sünder bist. Musst du dich nicht fragen, habe ich zu viel Schokolade gegessen, habe ich genügend Geld gespendet, habe ich freundlich geredet, das kommt auch danach. Aber die erste Frage, die Jesus uns stellt, ist, hast du mich lieb? Wir merken, wie es Jesus um die Beziehung geht. Vater, Beziehungsbegriff, Liebe, Beziehungsbegriff, Vergebung, Beziehungsbegriff. Es geht nicht um Programm, es geht nicht um Pflichten, es geht um Liebe. Die entscheidende Frage ist, ob ich Sünder bin, und ich glaube, wir tun uns schwer mit dem Begriff, weil wir auch gerne gut dastehen, ist, hast du Gott lieb? Und das war von mir von Anfang an aus christlichem Elternhaus war das nicht so. Ja, Gott lieben heißt nicht, dass er für mich was tut, was ich ihm vorlege. Sondern Gott lieben heißt, dass ich Zeit mit ihm verbringen will. Es ist nicht umsonst, dass die Bibel die Beziehung zwischen dem Volk Gottes und Gott immer wieder mit der Ehe vergleicht. Versteht ihr? Und es geht um eine Beziehung zu Gott aus Gnade. Es geht um eine Beziehung zu Gott, in der ich ihn liebe. Meine Frau würde sich wahrscheinlich nicht geliebt fühlen, wenn ich einmal am Tag ein auswendig gelerntes Gedicht ihr aufsage und ansonsten einfach mache, was ich will. Gebt das Geld einfach aus, oder? Christsein heißt nicht, das Vater unser zu beten. Und ansonsten zu machen, was ich will. Christsein heißt, in einer lebendigen Beziehung mit einem lebendigen Gott zu leben durch Jesus Christus. Das Evangelium spricht davon, dass ich mit Gott selbst in eine Beziehung treten kann. Ich bin Sünder. Wie kommt alles wieder in Ordnung? Ja, durch Jesus. Dass er für meine Sünde stirbt. Freiwillig. Das sagt er selber, Markus 10, Vers 45. Im Abendmahl wird es erklärt, dass er sein Leib für mich gibt. Er geht ans Kreuz, trägt die Strafe, die Trennung von Gott und zeigt mir durch seine Person, durch sein Wort einen neuen Weg auf. Ja, was ist der neue Weg? Ja, Glaube. Durch Glaube kommst du wieder in die Ordnung. Und was heißt denn Glaube? Glaube heißt nicht, ja, schwamm drüber, deine Vergangenheit war jetzt nicht so gut, hast ein paar Fehler gemacht, mach's jetzt besser. Glaube heißt nicht, Vergebung heißt nicht, dass ich eine neue Chance bekomme, es besser zu machen. Weil ich kann's ja von mir aus gar nicht. Vergebung heißt, dass Gott mir eine neue Beziehung zu ihm schenkt, dass er mich zu was Neuem macht, dass ich mich Kind Gottes nennen darf. Es geht beim Glauben nicht um die Qualität meines Glaubens. Rettender Glaube, der mir wieder eine Beziehung zu Gott schenkt, ist nicht großer Glaube oder tatenreicher Glaube. Meine neue Beziehung basiert nicht auf dem, was ich tue, sondern auf dem, was Jesus getan hat. Dass er für meine Schuld gestorben ist. Das Evangelium ist die gute Nachricht von unserer Rettung und Erlösung durch Jesus Christus. Sie zeigt uns auf, wo wir herkommen. Dass es einen Gott gibt, der uns geschaffen hat, der uns liebt, der uns sucht, der sich nicht damit zufrieden gibt, dass wir einfach unseren eigenen Weg gehen. Das Evangelium legt auch den Finger auf unser Leben und zeigt uns auf, dass Gott für uns nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat und dass wir deswegen Sünder sind. Das Evangelium zeigt uns aber auch, dass Gott nicht einfach mit erhobenem Zeigefinger oder mit dem Nudelholz hinter der Tür steht und darauf wartet, uns eins überzubraten, sondern dass er aus Liebe in diese Welt kommt, sich selbst erklärt, demonstriert, wer er ist, wie er empfindet, was er denkt, Vergebung predigt, Gnade predigt, Umkehr predigt und letztlich am Kreuz den Weg zu Gott ganz neu aufmacht. Das Evangelium zeigt uns, dass es nicht die Größe oder Qualität meines Glaubens ist, sondern mein Glaube an Jesus Christus. Und das, was er getan hat, dass ich eine neue Beziehung zu Gott haben darf. Was ist das Evangelium? Ich glaube, das Evangelium ist eine einzigartige Nachricht von einem guten Gott, dem wir nichts vormachen müssen, dem wir uns nicht beweisen müssen, bei dem wir uns nicht rechtfertigen müssen, sondern vor dem wir unser Herz öffnen können. Der uns liebt wie dieser Vater, der sich nach uns sehnt, die Arme nach uns ausstreckt und möchte, dass wir zu ihm kommen. So wie wir jetzt sind. Mit allem, was wir haben und uns neu machen lassen. Heimkommen zum Vater. Das Evangelium drängt uns nicht in religiöse Formen, sondern schenkt uns die Freiheit einer neuen Beziehung zu Gott. Was wäre, wenn du Bibel liest, nicht weil man das halt so macht und weil das wichtig ist, sondern weil du neugierig darauf bist, was dein Vater im Himmel dir sagen möchte. Weil du dich danach sehnst, dass er zu dir spricht. Weil du besser verstehen willst, was er von dir will. Warum spreche ich mit meiner Frau? Weil unsere Beziehung dadurch eine unglaubliche Qualität bekommt, an Tiefe gewinnt. Wenn sie mir erzählt, was sie erlebt hat am Tag mit 3 Kindern, wie es ihr geht, wo sie Schmerzen hat und ich dann für sie beten kann, ich ihr Arbeit abnehmen kann, ich sie unterstützen kann, dadurch werden wir zu einer Familie. Dadurch wächst unsere Liebe. Nicht dadurch, dass ich so tue, als wäre alles bei mir gut und sie tut, bei ihr ist alles gut und wir nur noch über die Kinder reden und am Ende jeder seinen eigenen Weg geht. Was wäre, wenn du dich am Morgen hinsetzt und sagst, Vater, ich weiß, du meinst es gut mit mir und ich muss dir gar nichts beweisen. Du hast mich ja geliebt, bevor ich irgendwas für dich tun konnte. Er ist für dich gestorben, bevor du an ihn geglaubt hast. Er ist dir entgegengekommen, hat die Hand ausgestreckt, hat nach dir Ausschau gehalten, schon bevor du dich entschlossen hast, zurückzugehen. Wenn du Bibel lesen würdest, sagen würdest, ich bin gespannt auf das, was du mir zu sagen hast. Ich weiß, Bibel lesen ist nicht immer spannend. Ja, ich lese auch gerade die Bibel in einem Jahr durch und komme da durch die ganzen Geschlechtsregister im Alten Testament. Sind begrenzt spannend. Auf der anderen Seite, ich finde zumindest, das ist der Wert von den Geschlechtsregistern, dass man sieht, welche konkrete Geschichte Gott mit konkreten Menschen geschrieben hat. Dass er Verheißungen erfüllt hat, aber auch seine Drohungen wahrgemacht hat mit konkreten Menschen. Aber mich packen immer wieder beim Bibellesen einzelne Verse, einzelne Aspekte von dem, was Gott dem Volk Israel oder seinen Jüngern oder mir sagen möchte. Und das ist für mich Nahrung, dass ich besser verstehe, was will Gott von mir. Was wäre, wenn du nicht mehr betest oder nicht mehr nur betest, um etwas von Gott zu bekommen, sondern betest, damit du ihm dein Herz ausschütten kannst. Damit du ihm erzählst, wie einem Vater, einem Freund, das, was dich umtreibt, was dir Sorgen macht, was du für Probleme hast, wonach du dich sehnst. Wir haben zum Beispiel kein Auto. Mir gelingt das auch nicht immer so zu beten, muss ich ehrlich sagen. Aber wir haben zum Beispiel kein Auto als Familie. Und als die Geburt angestanden ist, habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen. Drittes Kind. Wie machen wir das? Ich habe nach Möglichkeiten gesucht, zumindest für die Phase der Geburt, oder muss dann ja relativ plötzlich ins Krankenhaus, vielleicht mehrfach. Habe ich mir überlegt, soll man ein Mietauto nehmen? Habe ich unterschiedliche Möglichkeiten abgecheckt? Wir sind sowieso bei Mobility und so. Ich habe mir richtig angefangen, darüber Gedanken zu machen. Und irgendwann habe ich angefangen, auch darüber zu beten. Dann war es tatsächlich so, dass in der Endphase der Schwangerschaft meine Frau auf einen Elternabend im Kindergarten gegangen ist. Oder auf ein Fest, genau. Und da war die Oma und die Mutter von einem Kindergartenkind von unserer Tochter da. Und die haben erzählt, dass sie ein Auto haben, was sie morgen zum Autohändler bringen wollen. Und dass sie uns das ausleihen würden, solange wir das brauchen. Und dass wir einfach die Versicherungen natürlich Benzin zahlen müssen in der Phase. Und jetzt hatten wir für 8 Monate ein Auto. Diese Woche haben wir es wieder abgegeben. Ist cool, ich bin ganz erleichtert. Wieder kein Auto, sehr gut. Wir brauchen es einfach nicht. Wir kommen auch mit dem Fahrrad und mit dem ÖV und mit Mobility zurecht. Aber ich fand es einfach krass, dass Gott sich darum gekümmert hat. Es ist das dritte Mal, dass mir jemand ein Auto geschenkt hat in meinem Leben. Es waren jetzt keine Maybachs oder Porsches, obwohl ich in der Region lebe, wo es viele von denen gibt. Es war ein Auto, es waren 4 Plätze und es hat alles wunderbar geklappt und wir konnten sogar mehrfach zur Kontrolle ins Spital fahren und hatten dann einen eigenen fahrbaren Untersatz. Und Gott hat sich darum gekümmert. Teilen wir sowas mit Gott? Erzählen wir ihm von unseren Sorgen als Mutter, als Vater, als Arbeitnehmer, dass wir auf der Suche sind nach Gelegenheiten, dass wir Finanzsorgen haben, dass wir lernen möchten, besser mit Fernsehen, Internet oder so umzugehen. Was ist das Evangelium? Das war meine Frage. Und ich möchte zum Schluss noch eine Geschichte erzählen, das hat mich einfach beeindruckt und das war für mich so eine Gelegenheit. Wir sind in Kontakt mit unserem Nachbar und als ich diese Predigten in unserer Gemeinde gehalten habe und mir darüber klar geworden ist, dass es ja im Evangelium um Jesus geht und um Gott und um die Beziehung zu ihm und um Vergebung. Und in der Zeit haben wir ihn mal zu uns zum Abendessen eingeladen Und er ist in der katholischen Kirche aufgewachsen, hat aber aus verschiedenen Gründen ein bisschen gebrochenes Verhältnis zur katholischen Kirche. Und er hat mir dann tatsächlich die Frage gestellt, was unterscheidet euch denn eigentlich als FEG von den Reformierten und von den Katholiken? Ihr glaubt ja dasselbe. Und wisst ihr, in der Vergangenheit, wenn sich solche Gelegenheiten ergeben haben, was habe ich dann gesagt? Ja, wir sind eine Freikirche, das heißt, man wird freiwillig Mitglied und wir taufen keine Kinder, sondern nur Leute, die sich selbst taufen lassen möchten. Wir sind als Verein organisiert und so. Also irgendwelche Äußerlichkeiten. Und dann habe ich gemerkt, hey, jetzt erzähle ich dem, was für uns das Wichtigste und Zentralste ist. Nämlich, dass wir glauben, dass Jesus uns eine neue Beziehung zu Gott schenkt und dass wir Vergebung haben können und dass es nicht um unsere Leistung geht und nicht um Religion und nicht um den Gottesdienst, nicht um die äußere Form und so. Da hat er mir ganz interessiert zugehört. Dann habe ich ihn gefragt, ja, darf ich dir so ein Heftchen von Nicky Gamble geben? Jesus, Fragezeichen, Ausrufezeichen, kennt er vielleicht auch? Hat er ja gesagt. So ein Gespräch habe ich mit ihm vorher, das ist schon eine Weile her. Ich durfte ihm das Heft geben, ich konnte ihm das Evangelium erklären. Und ich muss echt sagen, ich bin ja ein Dödel, dass ich nicht früher auf die Idee gekommen bin, von Jesus zu reden, wenn mich jemand fragt, was ist denn das Besondere an eurer Kirche? Das andere ist ja eher belanglos. Verein und Kindertaufe und so. Also, auch wichtig, aber zweit-, drittrangig. Ich will ja nicht, dass er Vereinsmitglied wird. Ich will, dass er Jesus lieb gewinnt und kennenlernt. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig für uns ist zu verstehen, was ist das Evangelium? Und das Evangelium ist weder religiös noch unreligiös. Es ist die Botschaft, dass jeder Mensch auf dieser Welt von Gott so geliebt ist, dass er durch Jesus Christus eine neue Beziehung zum himmlischen Vater haben darf und in der Folge als sein Kind auf dieser Welt leben darf, nicht mehr aus seiner eigenen Kraft, nicht mehr aus der Rechtfertigung, nicht mehr aus der Notwendigkeit zu beweisen, dass ich liebenswert und geliebt und wichtig bin, weil Gott mir ja schon lange Bedeutung und Liebe und Bestätigung geschenkt hat. Und dass ich aus der neuen Beziehung zum himmlischen Vater leben darf. Das ist das Evangelium. Dass ich mit ihm gemeinsam Probleme bewältigen darf, auf ihn hören darf, von ihm lernen darf, sein Bote sein darf und diese Botschaft weitergeben darf. Und ich wünsche euch Gelegenheiten, diese gute Nachricht weiterzugeben. Und ja, ich glaube, das braucht Mut, aber ich glaube, das macht reich. Reicher als Fake News. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, ich möchte danken dafür, dass du in diese Welt gekommen bist und uns erklärt hast, was wir selbst nicht für möglich halten. Dass du uns liebst, dass du, Vater, dich nach uns sehnst, dass wir ohne Vorleistung und ohne Rechtfertigungsschreiben einfach zu dir kommen dürfen, sagen dürfen, vergib mir. Und neu anfangen dürfen. Danke, Herr Jesus, dass diese gute Nachricht mein Leben nachhaltig verändert hat und noch mehr Menschen davon hören sollen. Amen. Okay, ich hatte noch was vergessen. Warum ist dieses Anfangsgebet, dieses Übergabegebet logisch? Ja, ich nur um das zu erklären, weil ich glaube, dass da manche drüber stolpern. Meine Beziehung zu meiner Frau hat mit einem Gespräch begonnen. Ich habe sie gefragt, wollen wir zusammen essen gehen? Möchtest du meine Frau werden oder meine Freundin werden? Also ich habe nicht gleich von Anfang an da den Heiratsantrag gemacht. Habe ich auch schon mal erlebt, bin ich bis heute traumatisiert von. Aber ich habe das nicht gemacht. Aber jede Beziehung beginnt mit einem Gespräch, ist völlig normal. Und mit Gott sprechen heißt beten. Und in einem ersten Gespräch mit Gott sage ich zu ihm, ich bin überrascht, wie du bist und ich möchte gern zu dir zurückkommen. Ich möchte um Vergebung bitten, dass ich dich bisher nicht geliebt habe und ich lade dich ein, Herr meines Lebens zu sein und zeig mir doch, was das jetzt heißt, als dein Kind in dieser Welt zu leben. Und deswegen sind diese Anfangsgebete gut und richtig und wichtig, auch wenn sie nicht eins zu eins in der Bibel stehen. Aber die Bibel sagt uns ja, kehrt um und glaubt diese gute Nachricht.